Heute Morgen möchte ich über ein Thema sprechen, worüber ich die letzten Tage drüber nachgedacht habe, und ich kam auch zum interessanten Schluss. Lass uns aber erst noch beten. Lieber himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns jetzt führst und leitest, wenn wir deine Worte hören. Wir bitten dich, Herr, nimm allen Zweifel weg, nimm alles weg, was uns trennt von dir, und hilf, dass auch du der Herr bist, jetzt und in alle Ewigkeit. Danke, dass du der Lebendige bist und auch der Auferstandene. In deinem Namen, Jesus. Amen. In einer Welt voller Zweifel und Ängste stellt Ostern eine Ausnahme dar. Sie ist für die Christen eine Zeit der Hoffnung. Für andere scheint nicht nur Ostern, sondern die ganze Zukunft hoffnungslos zu erscheinen. Noch dramatischer wird es, wenn selbst angebliche Christen keinen Glauben mehr haben. Wenn wir das folgende Beispiel uns näher betrachten, dann sollten wir jedenfalls eins vermeiden, diese Person Richtern. Das ist mein Herzenswunsch. Es geht um die Auferstehung. Das erste Beispiel, was ich bringe, ist von einer ehemaligen Theologin, von der Uta Ranke Heinemann. Das war eine Theologin. Sie war die Tochter des dritten Bundespräsidenten Gustav Heinemann und sie lebte von 1927 bis 2021. Am 26. Januar 1970 war sie die weltweit erste Frau auf einem Lehrstuhl für katholische Theologie. Doch sollte Uta Ranke Heinemann immer eine Zweiflerin bleiben. 1987 wurde ihr Lehrstuhl entzogen, nachdem sie die Kreuzigung Jesu ablehnte. Sie war eine, und das ist jetzt wichtig, sie war eine Studentin Bultmanns. Bultmann, ich weiß nicht, ob das auch ein Begriff ist, die historisch-kritische Methode, wo die Wunder Jesu abgelehnt werden und viele andere, die Auferstehung gibt es nicht. Unter ihm lehrte sie, eine Skeptikerin zu sein, auch gegen das Christentum, der Bibel und Jesus selbst. Und alles war nur noch ein Märchen. Und in der Philosophie fand sie mehr Erfüllung. Sie setzte sich mit ihrer Abkehr von einem Gottesbild, das Opfer verlangt, und den Theologen, die sie als verstandesfeindlich und grausam ansieht, auseinander. Sie findet Zuflucht bei den Zweiflern und insbesondere bei Descartes, der die Vollkommenheit Gottes anerkannt. Und trotz ihres Zweifels findet sie Trost in Descartes' Gedanken über die unvergängliche Schönheit des göttlichen Lichts und die menschliche Fähigkeit, dieses zu erkennen, sofern die eigene Fassungskraft dies zulässt. Uta Ranke Heinemann bezieht sich auch auf die religiös- oder religionsphilosophischen Ideen von Descartes bezüglich des Gottesbeweises und des Lebens nach einem Tod. Und es war immer eine Frage für sie, besonders nach dem Tod ihres Mannes. Sie hat keine Gewissheit gehabt. Ich zeige dann auch noch ein paar Beispiele, was mit ihrem Mann nach diesem Leben jetzt geschehen ist. Sie hat keine Gewissheit gehabt in ihrem Leben, wie es nach diesem Leben weitergeht. Descartes, der 1640 seine Tochter Franzi verlor, glaubte an ein Wiedersehen mit den Toten, wobei ein intellektuelles Gedächtnis unabhängig vom Körper existierte. Vor allem in Momenten des Zweifels und der Vergessenheit nach dem Tod ihres Mannes findet Ranke Heinemann Trost in Kants Philosophie, der zufolge die Unergründlichkeit Gottes uns vor der Gefahr bewahrt, zu bloßen Marionetten zu werden. Kant glaubte an ein Leben nach dem Tod als Fortdauer der Person und des Bewusstseins der eigenen Identität. Ranke Heinemann, die nach dem Verlust ihres Glaubens weiterhin das Christentum betrachtet, bleiben die Konzepte der Hoffnung und der Liebe zentral. Das blieb in ihrem Leben noch vorhanden. Diese sieht sie als Anfang und Ende des christlichen Glaubensbekenntnisses. Sie zitiert Jesu Worte, die Sadduzäer herausfordern, die Auferstehung leugnen und bekräftigt damit ihre Ansicht, dass Gott ein Gott der Lebendigen ist und unterstreicht ihre fortbestehende Bindung an die Hoffnung und die Liebe. Aber sie lehnte die Auferstehung ab und so starb sie auch. 2021. Jetzt hören wir uns mal das an, was sie zu sagen hat. Also ganz kurz. Ich hoffe, dass ich hier das Kabel rausziehen kann. Geht das?
Ja.
Weil wir haben keinen direkten Anschluss zum Computer mit dem Ton, aber nur mit den Bildern. Okay, ich hoffe, dass es funktioniert. Also der Ton hoch. Und jetzt hören wir uns das mal kurz an. Ups, jetzt ist es weggefallen.
Warum ist Gott so verborgen? Warum wissen wir so wenig über den Tod und was nach dem Tod ist? Ob ich Konfuzius oder Descartes oder die Chinesen, also alle halt mich so weit.
Hätten Sie gerne von Ihrem Mann auf eine ähnliche Art und Weise Abschied nehmen wollen? In größerer Ruhe, in größerer
Zweisamkeit? Wieso? Davon weiß ich doch immer noch nicht, was nach dem Tod ist. Mhm. Ich will ja wissen, wo ist mein Mann jetzt?
Waren Sie eigentlich auf dem Friedhof in der Zwischenzeit mal?
Nee, ich war ja auch nicht auf der Beerdigung.
Das heißt, Sie waren bei der Beerdigung nicht und seitdem nie am Grab?
Nein, nie.
Warum nicht?
Nein, das kann ich nicht. Und ich sagte ja auch in...
Was bedrückt Sie da?
Dieses Kapitel, eine Blume auf das Grab meines Mannes, mein Abschied. Das ist eine rein virtuelle Blume, ich bringe das nicht fertig. Da bin ich nicht die Einzige, um jetzt auf den Dalai Lama zu kommen. Es gibt also so noch diese zwei Möglichkeiten, ganz grob gesagt, die christliche des Wiedersehens, aber dann diese buddhistische. Das Christentum ist eine Erziehung zur Grausamkeit und deswegen habe ich mich vom Christentum verabschiedet.
Sie hat noch ein siebenfaches negatives Glaubensbekenntnis niedergelegt, bevor sie gestorben ist. Die Bibel ist nicht Gottes, sondern Menschenwort. Dass Gott in drei Personen existiert, ist ein menschlicher der Fantasieentsprung. Jesus ist Mensch und nicht Gott. Maria ist Jesu Mutter und nicht Gottes Mutter. Und Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Die Hölle haben die Menschen hinzuerfunden. Es gibt weder Erbsünde noch Teufel und eine blutige Erlösung am Kreuz ist eine heidnische Menschenopferreligion nach religiösen Steinzeitmuster. Und diesbezüglich auch der Auferstehung. Das hat sie radikal abgelehnt. Für sie war das nur ein Märchen. Sagt hier, Jesus hatte diese Frage mit dem Leben nach dem Tod in seiner Auseinandersetzung mit den Sadduzäern, die nicht an die Auferstehung glaubten, so beantwortet. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern Lebendigen, ihr irrt sehr, Markus 12. Aber seine Antwort wurde von Märchen übermalt, dass er nach seinem Tod aus dem Grab stieg und mit seinen Jüngern zu Abend aß. Weil eben das Christentum besonders wegen der Kreuzigung und des Todes des Gottessohnes Jesu für sie grausam war und sie eigentlich alles ablehnte, was mit der Hoffnung auf ein zukünftiges Leben mit Jesus ablehnte, sagte sie schlussfolgernd, ich will nicht, dass jemand für mich stirbt. Aber trotzdem bezeichnete sie sich als Christin, weil sie getauft wurde. Und das ist kein Einzelfall. Das ist die Realität. Sollte man Uta Ranke Heinemann als Einzelfall bezeichnen? Oder sollte man sie gar bedauern? Wegen ihrer sichtlichen Orientierungslosigkeit ohne Gott in dieser Welt? Ihr lest hier, das war ein Ergebnis von einer Studie, die vor einiger Zeit mal gemacht worden, vor ein paar Jahren. Eigentlich ist es hier. Und zwar 18% der Deutschen glauben, dass Jesus Christus leibhaftig von den Toten auferstanden ist. 42% stimmen der Aussage nicht zu. 28% der Befragten haben sich nicht positioniert. Und dann hier 55% sind in freikirchlichen Gemeinden, also sind Christen. Also ungefähr nur die Hälfte glaubt an die Auferstehung Christi unter den Christen. So, man könnte nun sagen, nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass hier Menschen befragt wurden, die sich nicht als Christen bekennen. aber es sind doch Christen hier, die 55%. Und das ist oft die Realität. Nochmal zu Uta Ranke-Heinemann. Es ist die Realität, dass in Universitäten, wo Theologie gelehrt wird, all das abgelehnt wird, was sie abgelehnt hatte. Es ist nur ein Resultat. Die historisch-kritische Methode zerstört den Glauben. Sie zerstört den Glauben, radikal. Dieser kindliche Glaube an die Auferstehung Jesu wird radikal vernichtet. Ich kann euch noch ein anderes Beispiel bringen. Ich kannte mal einen Pfarrer von einer Kirche, möchte nicht die Kirche erwähnen. Er predigte regelmäßig und man hatte den Eindruck, dass seine Predigten ihm wirklich am Herzen lagen. Seine Gemeinde als Publikum lauschte mit Interesse seinen Predigten mit wohlgeformten Worten und scheinbarer Ernsthaftigkeit. In einem privaten Gespräch mit ihm, er wusste, ich bin Adventist, konfrontierte er mich mit meinem Glauben und auch mit seinem Glauben. Für ihn würde es nicht denkbar sein, über die Wiederkunft zu predigen. An die Bibel als Gottes Wort, als unverfälschtes Gottes Wort zu glauben, dann doch lieber an den Koran, der seiner Ansicht nach vom Himmel kam. Und weiter glaubte er nicht an die Schöpfung, nicht an den Sündenfall, nicht an die Wunder Jesu, nicht daran, dass das Buch Jesaja von Jesaja selber geschrieben wurde und dass Mose der alleinige Autor der 5 Bücher Moses sei. Und dass auch die Wiederkunft Jesu in Matthäus 24 nur eine Parabel ist. Wer Theologie studiert, lebt in der Gefahr, dass er eventuell auch seinen Glauben verlieren kann. Und das ist die Realität. Aber ich frage, wie kann jemand von der Kanzel etwas predigen, was er eigentlich selber nicht glaubt? Und ich kam nicht wirklich zu einem Schluss, wo ich dann sagen kann, das ist plausibel, nur vielleicht zu einem Schluss. Er steht kurz vor seiner Rente. Das ist der einzige Schluss, zu dem ich dann kam. Lass uns weitergehen. Die Bedeutung der Auferstehung. Ist die Auferstehung zusammen mit anderen Glaubensgrundlagen unter Christen angegriffen? Sicherlich. Bist du auch schon mal jemanden begegnet von den bekennenden Christen, die nicht daran glauben? Ich kam schon mit solchen Leuten zusammen. Aber wie geht es dir dabei? Stell dir vor, du kommst mit jemandem zusammen, der nicht daran glaubt und sagt, er ist ein Christ. Erschüttert dich das oder bist du deines Glaubens gewiss? Aber die grundsätzliche Frage für uns als Christen stellt sich, was ist die Bedeutung der Auferstehung für den Glauben? Es ist ein fundamentaler Glaubensaspekt im Christentum. Ohne die Auferstehung gibt es kein Christentum. Es ist ein Glaubensfundament, das zentral ist, weil es repräsentiert die Überwindung des Todes und die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Und dieses zentrale Ereignis wird in verschiedenen Bibelstellen, ganz besonders in 1. Korinther 15, beschrieben. Und es ist zentral für die Gewissheit der Erlösung und dem Sieg, den wir über die Sünde haben können durch Christus und auch gegenüber Satan. Durch Jesu Tod und Auferstehung, wie sie in Römer 6, Vers 4 dargestellt wird, kann jeder, der zu Jesus kommt, erlöst werden. Und dies stellt einen Wendepunkt in der Geschichte des Glaubens dar. Es ist auch wichtig, wenn man über die Auferstehung spricht, dass man über die Kraft Gottes nachdenkt. Die Auferstehung demonstriert nach christlicher Überzeugung Gottes Macht über Leben und Tod. Markus 16, Vers 16 betont die Göttlichkeit Jesu und die göttliche Fähigkeit, den Tod zu besiegen, was Gläubigen Hoffnung und Zuversicht gibt. Und natürlich auch der Missionsauftrag. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann macht es keinen Sinn, den Missionsauftrag weiterzugeben. Matthäus 28, Vers 19 und 20 sagt ganz klar, dass wir hinausgehen sollen, zu Jünger machen und auch über die Auferstehung predigen sollen. Und es ist noch auch die Identität unter den Christen. Das Glaubensbekenntnis von Konstantinopel wurde darin auch festgehalten. Es ist essentiell, die Auferstehung. Dann die Endzeiterwartung. Was macht es für einen Sinn, wenn man nicht auf einen Heiland wartet, der schon auferstanden ist? Es macht keinen Sinn. Und die persönliche Hoffnung. Die Auferstehung bietet jedem einzelnen Gläubigen eine persönliche Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Kein Zweifel, keine Ungewissheit, eine Gewissheit. Durch den Glauben an die Auferstehung, wie in Johannes 11, Vers 25, 26 dargelegt wird, ergibt sich ein persönlicher Trost und eine zukunftsgerichtete Lebensperspektive. Und nicht nur was Vertröstendes. Und wir haben eine Gewissheit, dass wir einen Triumph haben durch Jesu Auferstehung. Und dazu kommen wir dann noch später zu den Bibelversen hier. Christus wird als Erstling der Entschlafenen bezeichnet. Der Tod wird durch ihn bezwungen. Durch Jesus werden Gott die Entschlafenen zum Leben bringen, als Zeichen der Hoffnung. Und Johannes 11, Vers 25, 26, Jesus verkündet, als die Auferstehung und das Leben, Glaubende werden ewig leben. Und 1. Petrus 1, Vers 3, Gott wird gelobt für seine Barmherzigkeit und die Neugeburt zu einer lebendigen Hoffnung. Deswegen ist die Auferstehung so wichtig. Und da haben wir hier, genau dazu kommen wir noch. Wir haben hier verschiedene Beispiele in der Bibel. Das Thema, die Auferstehung war zentral in der Bibel und ist es auch für uns heute noch als Christen. Deshalb, wenn wir zum Beispiel das 15. Kapitel im 1. Korintherbrief lesen, da spricht Paulus von der Auferstehung, den Glauben daran festzuhalten und der zukünftigen Hoffnung, ohne die es keinen Glauben geben kann. Deswegen ist die Auferstehung zentral, fundamental, wichtig. Und dieses 15. Kapitel befasst sich mit der Auferstehung sowohl als praktisch als auch hoffnungsvolle Botschaft für die Gläubigen. Da heißt es zum Beispiel im 1. Korinther 15, wenn wir da aufschlagen, Vers 1, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht. Vers 2, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet, in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Und dann spricht er von der Auferstehung. Was ist die Auferstehung? Die Auferstehung ist zentral für das Evangelium, für die Verkündigung. Sie ist zentral für den Glauben. Die Auferstehung ist zentral, dass wir auch im Glauben stehen bleiben für die Zukunft. Paulus will das Evangelium weitergeben, das verkündigt wurde. Er spricht von der Wichtigkeit der Überlieferung, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, begraben wurde und am dritten Tag auferstanden ist. Wie das hier heißt, auch im Vers 3 und 4 und 5. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist. Und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. So, Paulus erinnert die Korinther an das Evangelium, das er ihnen überbracht hat, welches zentral auch dem Tod und die Auferstehung Christus basiert. Er betont, dass Christus gemäß den Schriften für unsere Sünden gestorben ist, am dritten Tag auferstanden ist und nennt Zeugen dieser Ereignisse, einschließlich sich selbst. Ist Jesus Paulus direkt begegnet? Nein, aber er hat ihn gesehen, als er auf Damaskus auf der Straße war. Ohne die Auferstehung wäre der Glaube nutzlos und die Verstorbenen hätten auch keine Hoffnung, genauso wie die Lebendigen. In Vers 12 bis 19 argumentiert Paulus gegen einige in Korinth, die die Auferstehung der Toten leugnen. Er erklärt, dass, wenn es keine Auferstehung gibt, auch Christus nicht auferstanden sein kann, was den Glauben nutzlos und die Gläubigen noch in ihren Sünden machen würde. Er listet Zeugen auf, die den auferstandenen Christus gesehen haben, einschließlich sich selbst als Beweis dafür, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Und so lesen wir von Vers 12 bis Vers 19. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung von den Toten. Und da können wir an die historisch-kritische Methode denken, die genau das sagt. Gibt es keine Auferstehung von den Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Und im Vers 18, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein, und das ist jetzt wichtig, in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen, weil wir keine Hoffnung haben oder hätten. Aber durch die Auferstehung haben wir Hoffnung und Zuversicht. Und dann Vers 20 bis 28, da lese ich nur Vers 26. Die Reihenfolge der Auferstehung beschreibt Paulus hier. Er bekräftigt, dass Christus tatsächlich auferstanden ist, der Erstling derer, der gestorben ist. Er spricht von der kommenden Reihenfolge, Christus als der Erste, danach bei seiner Wiederkunft die ihm Angehörenden. Und schließlich wird das Ende kommen, wenn Christus das Reich Gott, dem Vater, übergibt. Und Paulus argumentiert, dass, wenn Christus auferstanden ist, auch die Toten auferstanden stehen werden. Und dies ist ein zentrales Hoffnungselement für alle Christen. Und Vers 26, da heißt es, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und dann Vers 29 bis 49, da fasse ich das zusammen, Paulus geht auf Fragen bezüglich der Beschaffenheit der auferstandenen Körper ein. Er verwendet Bilder aus der Natur, um zu erklären, dass die Auferstehungskörper anders sein werden als die irdischen Körper. Unvergänglich, ehrenvoll und mächtig. Er erklärt, dass die Auferstehungskörper anders sein werden, wie wir uns das jetzt nicht vorstellen, weil das anscheinend einige beschäftigt hat. Und da heißt es im Vers 33, lasst euch nicht verführen. Schlechter Umgang verdirbt die guten Sitten. Und das ist genau das. Wir müssen aufpassen, dass wir im Glauben feststehen und genau wissen, woran wir glauben. Nicht, was andere glauben. Ein persönlicher Glaube, das ist das Zentrale. Und im Vers 50 bis 58, da spricht Paulus darüber, in diesem letzten Abschnitt, über diesen triumphalen Ausblick auf den endgültigen Sieg über Tod und dass es doch eine Auferstehung gibt. Paulus verkündet, dass bei der letzten Posaune die Toten unvergänglich auferweckt werden und wir verwandelt werden. Er endet mit dem Lobpreis und dem Sieg durch Christus und einer Ermutigung zur Standhaftigkeit im Glauben. Paulus endet mit dem triumphalen Ton, indem er verkündet, dass durch Christus der Sieg geschehen ist. Er zitiert die Schriften und er sagt ganz klar voraus, in Vers 55 bis 57, Tod wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes ist aber die Sünde und die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg jetzt schon gegeben hat, durch unseren Herrn Jesus Christus. So, was sind die Konsequenzen für den Glauben ohne Auferstehung? Gibt es einen Glauben ohne Auferstehung? 1. Korinther 15, Vers 17, wir haben es schon gelesen. Wenn Christus aber nicht auferweckt ist, ist euer Glaube nichtig. Ihr seid noch in euren Sünden. Und Vers 19, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Ohne Auferstehung wären wir vor allem als Christen noch in unseren Sünden und wären ohne Hoffnung und vor allem ohne Rechtfertigung. In Römer 4, Vers 25, da heißt es, der aber um unsere Missetaten willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt ist. Es gab eine Auferstehung durch Christus. Und somit würden wir nicht in der Wirklichkeit der Auferstehung leben, wenn es keine Auferstehung geben würde. Und ein Leben in der Hoffnungslosigkeit würde sich dann nur sichtbar machen. Die Frage ist, wo stehst du? Wo ist dein Glaube gegründet? Worauf? Gehörst du zu denen, die nur wegen Tradition noch in die Gemeinde gehen und somit zu denen gehören, die 50% vielleicht, die nicht an die Auferstehung glauben? Oder ist dein Glaube gegründet auf die Auferstehung? Lass uns weitergehen. Ist die Auferstehung für dich eine Realität? Und das wollen wir jetzt näher betrachten. Lass uns die Begegnung Jesu nach seiner Auferstehung näher betrachten. Wem ist Jesus alles nach seiner Auferstehung begegnet? Maria Magdalena. Dann Maria, Salome, Johanna und mindestens eine andere Frau. Dann Maria, Simon, Petrus. Dann Kleopas und also die Jünger Emmaus, dann die 7 Jünger am Meer von Tiberias, die Jünger und die Jünger und die große Versammlung auf dem Berg in Galiläa, dann Jakobus und bevor er dann nach 40 Tagen gen Himmel aufgestiegen ist. Und das wollen wir dann auch näher betrachten. Hier, es gibt Argumente, scheinbare Argumente, die dagegen sprechen. Zum Beispiel, Jesus war erst bewusstlos und wurde später wiederbelebt. Aber wir lesen in der Bibel, ein römischer Soldat erzählte Pilatus, dass Jesus tot sei. Die römischen Soldaten brachten Jesus nicht die Beine, weil er bereits gestorben war. Und einer von ihnen durchbohrte Jesus' Seite mit einem Speer. Das ist wichtig. Es kam Blut und Wasser von seiner Seite raus. Und das hat Johannes als Zeugnis dargelegt im Johannesevangelium. Und Josef von Arimathäa und Nikodemus wickelten den Leichnam Jesu ein und legten ihn ins Grab. Dann, es wird auch argumentiert, die Frauen machten einen Fehler und gingen zum falschen Grab. Maria Magdalena und Maria, die Mutter Josefs, sahen, wie Jesus ins Grab gelegt wurde. Und am Sonntagmorgen gingen auch Petrus und Johannes zum selben Grab. Und unbekannte Diebe haben den Leichnam Jesu gestohlen, wird gesagt. Aber das Grab wurde von römischen Soldaten versiegelt und bewacht. Und die Jünger haben den Leichnam Jesu gestohlen, das wird gesagt. Auch von den Juden. Die Jünger waren bereit, für den Glauben zu sterben. Den Leichnam Jesu zu stehlen, wäre ein Eingeständnis gewesen, dass der Glaube bedeutungslos gewesen war. Und dann? Die religiösen Führer stahlen den Körper Jesu, um ihn später herzustellen. Wenn die religiösen Führer den Leichnam Jesu genommen hätten, hätten sie ihn hervorgebracht, um den Gerüchten über seine Auferstehung Einhalt zu gebieten. Man sieht, dass selbst durch die Heilige Schrift das widerlegt werden kann. Lasst uns das ein bisschen von der Kunst betrachten. Ich habe ein paar Bilder zusammengestellt. Dieses Bild hier ist 59 Meter lang und 14 Meter breit hoch. Das ist in den USA. Da geht es um die Kreuzigung. Hier seht ihr Jesus, wie er vor seiner Kreuzigung steht. Was hat sich der Maler darüber gedacht, als er dieses Bild gemalt hat? Und zwar mehrere Jahre hat er daran gearbeitet. Oder hier zum Beispiel. Die Darstellung, nachdem es Hoffnungslosigkeit nur noch anscheinend gab, nach der Kreuzigung, die Rückkehr von Golgatha. Ihr seht, alles dunkel. Jeder zieht von dannen und es gibt anscheinend keine Hoffnung mehr. Das Bild ist von 1891. Aber wir können das hier lesen in Johannes 20, Vers 11 bis 18. Wenn wir das hier betrachten, Raphael 15,2, die Auferstehung Christi. Wir sehen hier, dass Christus der Lebendige ist, der Auferstandene aus dem Grab. Und die Beweise sind eindeutig gewesen. Die Römer, die Soldaten, die Jünger, jeder bezeugt, dass Christus lebendig und wahrhaftig war. Hier 1512 bis 1516 von Matthias Grünewald, die Auferstehung Christi. Also früher hat man ein sehr, sehr deutliches Bild von der Auferstehung gehabt. Und lass uns mal lesen, und zwar Johannes 20, Vers 11 bis 18. In Johannes 20, da lesen wir von Maria. Maria aber stand, Vers 11 bis 18, Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab und sieht zwei Engel in weißen Gestalten oder Gewändern sitzen. Einen zu Häuptern und den anderen zu Füßen, wo der Leib Jesu gelegt hatte. Und sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und wusste nicht, dass es Jesus ist. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sage mir doch, wo du ihn hingelegt hast, und ich will ihn holen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbino. Das heißt Meister. Und Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber zu den Jüngern und sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündet es den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und er hat zu mir es gesagt. Hier seht ihr auch wieder eine Darstellung, 1514 von Titan. Und das ist hier Nolle Mitangere. Da ich ja mehrere Jahre auf den Philippinen gelebt habe, da gab es diesen José Rizal, der Nationalheld von den Philippinen. Und der hat eine Novelle, einen Roman geschrieben, Nolle Mitangere. Also fass mich nicht an. Ich bin noch nicht aufgefahren. Und hier auch, 1835. Also die Farben sind sehr schön, das Rot, das Weiß. Und wie das dargestellt wird: Fass mich nicht an. Maria will ihn anfassen, aber er sagt zu ihr: Fass mich nicht an. Und hier auch von Paul Rubens 1620, die Erscheinung Christi zu Ostermorgen vor Maria Magdalena. Und dann Matthäus 28, Vers 1. Matthäus 28, Vers 1, da heißt es: Und als der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Markus 16, Vers 1. Da steht auch von Maria Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome, Und dann lesen wir auch noch in Lukas 24, Vers 10. Lukas 24, Vers 10. Da spricht es von Maria, von Magdala und Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die anderen mit ihnen. Und dann haben wir in Lukas 24, Vers 34, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Das ist wichtig. Simon, wie es auch in 1. Korinther 15, Vers 5 erwähnt wird, dass er dem Kephas erschienen ist und danach den Zwölfen. Und natürlich in Lukas 24, Vers 13 bis 35, da habe ich auch ein Bild. Also hier seht ihr, genau, hier seht ihr auch die Darstellung von den Frauen, die den Engeln begegnet sind. Und dann seht ihr hier, wie Petrus und Johannes zum Grab gehen. Diese Darstellung. Und hier, ich glaube, das ist sehr bekannt, von den Jüngern in Emmaus. Lass uns diese Geschichte lesen. Und zwar Lukas Kapitel 24, Vers 13 bis 35. Da heißt es: Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Und die Frage ist, warum erkannten sie ihn nicht? Weil es, weil Gott ihnen die Augen verborgen hat, dass es Jesus war? Wenn ihr in Markus 16 lest, Vers 12. Danach offenbarte er sich in anderer Gestalt zweien von ihnen unterwegs, als sie übers Land gingen. Lass uns weiterlesen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit dem Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohepriester und Obersten zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hoffen, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh beim Grab gewesen und haben seinen Leib nicht gefunden. Kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebte. Und einige von ihnen gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und all den Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe in das Dorf, wo sie hineingingen. Und er stellte sich, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihren Augen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 zusammen, die bei ihnen waren. Und sie sprachen, der ist auferstanden und Simon erschienen. Und wir lesen auch in Lukas 24, Vers 36 dann weiter. Jetzt hier von 38. Genau, Vers 36 hier. Als sie aber davon redeten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin selbst. Fasst mich an und seht, denn ich bin Geist. Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und dann, nachdem sie gegessen hatten und dann verkündigt hatten, wie wir das hier auch sehen auf diesen Bildern, ist er dann auch Thomas erschienen. Ich glaube, das Bild kommt dann später. Erst den Jüngern, wie wir gelesen haben, und dann Thomas. In Johannes 20, Vers 26 bis 29. Johannes 20, Vers 26 bis 29. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt. Und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und sprach: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr, mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und dann lesen wir auch in Matthäus 28, Vers 16 und 17. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber, was steht hier? Einige aber zweifelten. Und genau das können wir auch sehen in Lukas 24. Moment. Lukas 24, dass sie sich erschraken, Vers 37, sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Nicht nur das, wir lesen auch in 1. Korinther 15, Vers 6, dass er 500 Gläubigen erschienen ist. Lass uns das lesen. 1. Korinther 15, Vers 6. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern, auf einmal, von denen die meisten heute noch leben. Einige aber sind in Schlafen. Und dann lesen wir natürlich auch von Paulus, der in seiner Erfahrung auf Damaskus, in seiner Bekehrungserfahrung, Jesus begegnet ist. Andere haben ihn nicht gesehen. Er aber bezeugt, dass er Jesus gesehen hatte. Hier die Darstellung In der Kunst 1758, Darstellung von Christus und den 11 Jüngern, wie Jesus den Jüngern begegnet ist. Wir wissen es nicht, aber durch die Kunst wird es verbildlicht. Und hier sehen wir dieses bekannte Bild, der ungläubige Thomas. Hier, wie Thomas in die Wunde mit seinem Finger hineingeht. Und genau wissen wir, ob das jetzt wirklich geschehen ist oder nicht. Und er sieht den Beweis, wo Jesus sagt, gib mir deine Hand, gib mir deine Finger. Hier, prüfe es. Ich bin auferstanden. Und so sehen wir auch Jesus, der den Jüngern begegnete am See Genezareth, als er Petrus gefragt hatte, ob er ihn liebt hat. Dreimal. Petrus, liebst du mich? Und er weinen musste. Warum? Weil er ihn verleugnete. Petrus, liebst du mich? Und dann dieser Auftrag an Petrus, voranzugehen. Damals der Leiter und dann weltweit die Mission an alle Jünger hinauszugehen. Und so sehen wir auch diese Begegnung von Paulus, der damals noch Saulus hieß, mit Christus. Also ihr seht, wie die Künstler sich vor Augen das so vorgestellt haben. Aber die Frage ist, wie ist der Glaube für uns? Zum Schluss möchte ich aber noch ein Beispiel bringen. Sollten diese Zeugen nicht genug sein? Hatten nicht gerade deswegen die Schreiber der Bibel die Auferstehung die ganze Zeit als Grund ihrer Hoffnung und ihres Glaubens vor Augen? Und was wäre die Bibel ohne dieses lebendige Zeugnis? Was wäre mein Glaube und dein Glaube ohne diese Hoffnung? Zu Beginn habe ich ein Beispiel gebracht von einem Menschen, von einer Theologin, die gezweifelt hatte. Aber zum Schluss möchte ich ein anderes Beispiel bringen. Von Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Die Geschichte ist sehr bekannt. Er wurde durch ein prägendes Erlebnis in der Düsseldorfer Galerie im Januar 1719 beeinflusst von diesem hier. Und zwar dieses Bild. Dieses Bild heißt Eco Homo. Und da heißt es auf Lateinisch hier, in Deutsch übersetzt, ich habe dies für dich gelitten. Du aber, was hast du für mich getan? Zinzendorf war reich, er hatte viel Geld, aber er hatte Christus nicht. Als er dieses Bild gesehen hatte, änderte sich alles. Er war emotional tief berührt. Und dieser Moment erweckte wahrhaft in seinem Leben etwas und er erfuhr etwas von der lebendigen Auferstehungskraft Christi in seinem Leben. Und dadurch änderte sich nicht nur etwas in seinem Leben, sondern in der ganzen protestantischen Welt. Zinzendorf war einer der einflussreichsten Figuren des deutschen Protestantismus. Bekannt für seine zahlreichen Kirchenglieder, die Gründung der Herrenhuter Brüdergemeinde und eine weltweite Missionsbewegung. Trotz der skeptischen Haltung seines Vormunds, der Zinzendorfs religiöse Neigung als pietistische Flausen betrachte, vertiefte sich Zinzendorf auf seinen Reisen in christliche Gemeinschaften und pflegte Kontakte zu Persönlichkeiten verschiedener Konfessionen. Er nutzte seine Position und sein Vermögen, um seine Überzeugung zu leben und das Evangelium zu verbreiten und setzte sich für ein christliches Miteinander über die Konfessionen. Ganz wichtig. Sie haben damit zusammengelebt, verschiedene Konfessionen. Egal welche Konfession, es waren Christen, die brennenden Herzens waren. Und er stellte seinen Hof zur Verfügung. Viele wurden verfolgt. Aber dieser Graf von Zinzendorf schaffte es, dass von seinem Hof aus Missionare ausgesendet wurden. In Zinzendorfs Bestrebungen wurden zwar nicht immer positiv aufgenommen und er erlebte sowohl politische als auch persönliche Rückschläge. Dennoch hinterließ er einen nachhaltigen Einfluss auf die religiösen Leben seiner Zeit und darüber hinaus. Und Zinzendorf mit seiner lebendigen Auferstehungserfahrung war der Begründer der Herrenhuter Brüdergemeinde. Und das ist jetzt wichtig. Warum? Im Englischen heißen diese Moravians. Und diese hatten einen maßgeblichen Einfluss auf das Leben von John Wesley, der Begründer der Methodisten. Ellen White war Methodistin. Ohne die Methodisten hätte es keine Adventgemeinde gegeben. Und dieser wiederum zusammen mit George Whitefield und Jonathan Edwards hatten einen Einfluss auf die große Erweckung im 18. Jahrhundert in England und in Amerika, in den ganzen Kolonien. Und ohne diese Erweckung der lebendigen Auferstehungskraft, in denen damals lebende Gläubige gelebt hatten, gäbe es keine Erneuerung damals zu dieser Zeit. Und die Gesellschaft hätte sich damals nicht geändert, wie wir es heute kennen. Deshalb die Frage, worauf begründest du deinen Glauben? Ist dein Glaube lebendig auf die Auferstehung Jesu gegründet und seine reale Auferstehungskraft in deinem Leben? Oder sind es nur Traditionen, Formen, die dich prägen? Und letztendlich dann nur Zweifel und schließlich Ablehnung, wie wir das gesehen haben bei Uta Ranke Heinemann. Wir stehen am Ende unserer Betrachtung über den Zweifel und die Auferstehung der Kraft Christi. Wir haben gesehen, wie selbst in unserem Herzen von Gläubigen Zweifel sich nisten kann. Wie im Beispiel von Uta Ranke Heinemann, die eine sehr bekannte Theologin war. Sie hatte keinen Glauben an die Auferstehung. Ihr Ringen und ihr Fragen erinnern uns daran, dass der Glaube kein selbstverständliches Gut ist, sondern ein Schatz, der behütet, hinterfragt und gelebt werden will. Die Auferstehung Jesu steht als zentrales Fundament in unserem Glauben. Und gegen jede Hoffnungslosigkeit und gegen jedes rationelle Verstehen. Und wie Paulus uns im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes ermahnt, ist sie der Fels, auf denen unser Glaube gegründet ist und ohne den unser Glaube sinnlos wäre. Wie steht es um dein Herz, wenn es um die Auferstehung geht? Brennt es oder schläft es? Ist es für dich eine ferne Geschichte oder eine tägliche Quelle der Ermutigung, der Hoffnung? Welchen Stellenwert hat der auferstandene Christus in deinem alltäglichen Leben? Ist Jesus nur der Gärtner, der unbekannt bleibt, oder hast du Jesus schon als deinen Herrn und Meister erkannt? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du eher Traditionen folgst als lebendigen Glauben? Und sind wir als Gemeinde ein Leib, der von der Auferstehungskraft durchdrungen ist? Oder haben wir uns in einer Form des Glaubens zufrieden gegeben, der nicht herausgefordert werden möchte? Zinzendorfs Beispiel zeigt uns, wie eine Bewegung oder Begegnung mit Christus zu einer Bewegung überschwappen kann und unser Leben radikal umgestalten kann. Und wo stehst du in deinem Leben in dieser Geschichte? Bist du bereit für eine solche Begegnung, die alles verändert? Hast du sie schon ergriffen oder lässt du noch auf solch eine Begegnung warten? Dann sage ich dir, warte nicht, ergreife sie. Lasst uns darum beten, jeder von uns, dass die Gewissheit der Auferstehung uns neu belebt, dich und mich und den Weg als Nachfolger Christi bestimmt. Und lasst uns hinausgehen in der Gewissheit, dass Christus der Auferstandene ist, der uns heute und in alle Ewigkeit begleiten möchte. In 1. Thessaloniker 5, Vers 21 bis 23, da heißt es, meide das Böse in jeder Gestalt. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist, Seele und Leib tadellos für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Ich möchte euch ermutigen, nehmt das zu Herzen, denn wir leben heute in einer Zeit, in der mehr und mehr der Glaube scheinbar verschwindet. Und der Herr hat ganz klar gesagt, er möchte, dass wir als Licht in der Welt brennen, dass wir zeigen, dass wir seine Jünger sind. Und das können wir, wenn wir daran festhalten, dass Jesus wirklich auferstanden ist, als eine Realität auch in unserem Leben. Amen.